Wir grüßen uns ganz herzlich heute Abend, Freunde. Wir haben ja schon eine Seligpreisung gehört. Selig sind die, die in der Offenbarung lesen und die, die hören, die predigen darüber. Ein ganz besonderes Buch. Ich grüße meine Freunde aus Bremen. Wir kennen uns viele, viele Jahre. Schon letztes Jahr wollten Sie kommen und haben den Weg nicht richtig gefunden. Heute Abend sind Sie da. Darf ich dich bitten, für meine Predigt zu beten, Bruder Guse? Bitte laut.
Herr Jesus, habe herzlichen Dank, dass du heute Abend die Fülle an Segen für uns hast. Dass wir einen offenen Himmel haben.
Ja, Jesus.
Dass die Herzen den Weg werden von deinem kostbaren Wort. Und ein Echo entsteht hier in dieser Stadt, dass Menschen erfahren, du bist der lebendige Gott, der rettet, heilt, zurechtbringt, aufrichtet, tröstet und Gnade schenkt die Fülle. Wir danken dir, Herr, dass wir heute in dir, in deinem Wort, eine Antwort haben. Amen.
Amen. Gestern haben wir über den Nahen Osten, über das Pulverfass gesprochen. Es ist doch so, dass Israel immer noch Leute anzieht. Ein Dauerbrenner, dieser Nahe Osten, Freunde. Aber heute Abend haben wir ein ganz besonderes Thema und ich freue mich über ein jedes, das heute hier ist. Es ist jetzt nicht so endzeitspannend, aber ich glaube, dass es von größter Wichtigkeit ist für dein und mein Leben. Von größter Wichtigkeit. Erkenntnisse aus den Briefen aus dem Himmel. Stellt euch mal vor. Briefe aus dem Himmel, Freunde. Diktiert wortwörtlich. Und da ist der Schreibknecht, dieser Johannes. Er war auf der Insel Patmos. Ich kenne diese Insel. Ich habe dort zweimal die ganze Offenbarung durchgenommen mit einer wunderbaren Gruppe. An Ort und Stelle. Patmos. Er war verbannt. Freunde, ein wahnsinniger Kaiser in Rom, Domitian, der hat sich wirklich als Gott gefühlt. Und jetzt musste man einmal im Jahr wenigstens ins Haus des Kaisers und Weihrauch streuen. Aber Freunde, es war noch ganz anders. Man musste grüßen in seinem Namen. Man musste sagen, der Kaiser ist der Kyrios. Kyrios heißt Allherrscher. Das war der Gruß. Und wer das nicht machte, Freunde, der war also ein Feind des Cäsaren, des Kaisers, und es war unwahrscheinlich. Und das wollte natürlich dieser Johannes nicht. Er kannte seinen Kyrios. Das heißt Allherrscher. Und er wollte niemals sagen, der Kaiser ist der Kyrios, niemals. Und deshalb war er jetzt um seines Glaubens willen und seines Bekenntnisses willen auf dieser Insel Patmos, eine liebliche, schöne Insel, Freunde, ganz fantastisch. Aber ich bin so glücklich, dort ist die Offenbarung entstanden. Und wenn da als Überschrift in meiner Bibel steht, die Offenbarung des Johannes, dann ist das einfach falsch. Es steht ganz klar im ersten Vers, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten, seinen Sklaven zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel, durch seinen Boten zu seinem Knecht Johannes. Und das ist der Grund, meine lieben Freunde, warum dieses letzte Buch der Bibel so unendlich wichtig ist für dein Leben. Weil es die Apokalypse, die Enthüllung, die Offenbarung Jesu Christi ist. Und Freunde, sie zeigt uns die Zukunft. In meiner Gemeinde in Bern bin ich dran, jetzt bin ich bei den Posaunengerichten. Das letzte Mal habe ich über das fünfte Posaunengericht gesprochen und so weiter. Es ist wichtig, Freunde. Es ist ein Buch, das uns zeigt, wo wir stehen und was zu erwarten ist. Es ist, wie mein Freund gesagt hat, ein Buch von sieben Siegeln. Aber, Freunde, da ist der Löwe von Juda. Und plötzlich sehen wir diesen Löwen von Juda als Lamm. Und er ist der einzig wahre gewesen, der einzig würdige, um die Siegel zu brechen. Und jetzt haben wir die sieben Siegel, das sind Gerichte. Und dann kommt die zweite Phase, das sind die Posaunengerichte. Wieder sieben Engel, die Posaunen, Trompeten. Und dann nachher haben wir das dritte, das sind dann die sieben Zornesschalen. Und dann ist Schluss mit dem Gericht. Freunde, dann geschieht etwas Gewaltiges. Dann erscheint Jesus Christus. Und Israel wird ihn anschauen. Werden ihn sehen. Werden klagen, werden weinen, werden Buße tun. Und sich fragen, wie konnten nur unsere Väter ihn nicht erkennen? Wie ist das möglich? Wo hast du deine Wunden her? Und meine lieben Freunde, dann sagt er, so wurde ich geschlagen im Hause derer, die mich lieben. Und dann nachher beginnt der nächste Äon, das tausendjährige Friedensreich, wo er auf dem Throne David sitzen wird, in diesem sogenannten Millennium. Ich möchte jetzt einmal zeigen, wer dieser Christus ist, aus folgendem Grund. Wir kennen den Herrn Jesus als Mensch. Er war wahrer Mensch. Er musste essen, er musste schlafen. Er war erschöpft dort in diesem Schiff, als der wahnsinnige Sturm gekommen ist. Dann haben sie ihn geweckt und dann sagt er, warum seid ihr so furchtsam? Und er hat dem Wind geboten und den Wellen. Dann kam die große Stille, meine lieben Freunde, ganz fantastisch. Und dann haben sie gefragt, was ist das für ein Mensch, dem der Wind, der Sturm, die Wellen, was ist das für ein Mensch, die dem gehorsam sind? Und die Frage ist offen. Und dann habe ich in meine Bibel hineingeschrieben, er ist der Mann des Friedens, der die große Stille schafft. Und diese große Stille, meine lieben Freunde, schafft er auch in dir und in mir. Das ist etwas Kostbares. Du darfst dich fallen lassen und du fällst nie tiefer als in seine Arme. Er fängt dich auf. Das wird etwas Herrliches sein. Du darfst entspannen. Du darfst entschleunigen. Du darfst wissen, ich bin geborgen in seiner Hand und in der Hand des Vaters und nichts und niemand wird mich daraus reißen können. Und wisst ihr, Freunde, dann dürfen wir auch sagen, mach es mit meinem Ende gut. Wir erwarten zwei Dinge. Für die einen den Tag der Entrückung der Gemeinde, plötzlich werden wir aufgerafft. Er kommt wie ein Dieb in der Nacht, plötzlich. Und auf der anderen Seite, Freunde, vielleicht erreichen wir diesen Tag nicht, dann gehen wir vorher heim. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus ist da und er kommt und er holt uns. Und wir kommen zu ihm, zum Vater, zu den Engelscharen, zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Das steht im Hebräerbrief Kapitel 12. Also ganz wunderbar. Was haben wir jetzt für einen Jesus hier in der Offenbarung? Wir kennen ihn dem Fleische nach. Wir sehen in den Evangelien, wie er lebte, wie er sprach, wie er mit den Menschen umging. Und dann sehen wir ihn am Auferstehungstag. Freunde, mit dem Auferstehungsleib. Und er begegnete den Menschen. Und er hat gezeigt, dass er kein Geist ist, sondern, meine lieben Freunde, dass da ein Leib ist. Stellt euch mal vor, er hat ihnen das bewiesen. Er sagt, habt ihr etwas zu essen da? Und sie brachten ihm Fisch und Honig und er hat das gegessen und das blieb bei ihm. Also er hatte den Auferstehungsleib. Aber jetzt, Freunde, haben wir es mit dem verherrlichten Christus zu tun. Und ich möchte euch einmal das zeigen und lesen. Wisst ihr, Freunde, im Kapitel 1, da lese ich einmal die Verse 5 und 6. Offenbarung, Kapitel 1, 5 und 6. Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, und Erstgeborene von den Toten. Ja, wie ist das möglich? Er hat doch den Lazarus auferweckt. Wie kann da stehen, der Erstgeborene? Freunde, Lazarus ist wieder gestorben. Der Erste, der auferstand und nicht mehr starb, war Jesus Christus. Der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen von den Sünden mit seinem Blut. Er hat uns gewaschen von den Sünden mit seinem Blut, stellt euch mal vor, und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott. Das ist ein Beruf. Priesterkönig, stell dir mal vor, beweg dich als solcher, ein Priesterkönig. Er hat uns gemacht, Freunde, vor Gott, vor seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Und die ihn zerstochen haben und werden heulen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich lese jetzt noch in diesem selben Brief, Vers 16b bis 19. Also, hier steht, dass er, dieser erhöhte Christus, sieben Sterne in seiner rechten Hand hält. Das sind die sieben Boten, die da gekommen sind auf diese Insel, um ihn zu besuchen. Und, Freunde, diese Sterne, in seiner rechten Hand, da steht, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Als ich ihn sah, schreibt jetzt dieser Apostel, der Lieblingsjünger, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Totenreiches, meine alte Luther sagt der Hölle, hier haben wir das Wort Sheol im alten Bund, Hades im neuen Bund. Ich habe die Schlüssel des Totenreiches. Das ist der Herr. Und er bekommt eben jetzt den Auftrag, schreibe, was du gesehen hast, was da ist, war die Gegenwart des Apostels und was geschehen soll danach. Das ist das Prophetische. Deshalb ist dieses Buch so unendlich wichtig, meine lieben Freunde. Wir haben in der Offenbarung ein wichtiges Wort. Dieses Wort, ich möchte es einmal im Griechischen sagen, heißt Metanoia. Das heißt Buße, Buße tun. Buße tun, das können wir uns nicht so vorstellen, deshalb möchte ich es anders übersetzen. Umsinnen. Freunde, wir denken den ganzen Tag, jetzt müssen wir umsinnen, bereuen, vor Gott stehen, uns reinwaschen lassen mit dem Blut. Freunde, dieses Metanoia, das kommt sechsmal vor in diesen Sendschreiben, in diesen Briefen aus dem Himmel. Nicht siebenmal, bei einem Brief wird nicht von Buße gesprochen. Von diesem Brief möchte ich dann etwas sagen. Wir beginnen jetzt einmal, Freunde, mit dem siebten Brief, Sendschreiben, Diktat, und zwar an Laodicea. Und zwar deshalb, Freunde, es ist der Brief an die heutige Zeit. Stellt euch einmal vor. Ich schlage das dritte Kapitel auf. Offenbarung Kapitel 3. Und hier lese ich einmal von Vers 14 an. Dem Engel, dieses Wort kann ich übersetzen mit Bote, dem Boten der Gemeinde zu Laodicea schreibe. Das sagt der Amen heißt. Amen, Freunde. So sei es, kann ich übersetzen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Kreatur Gottes, der lebendige Sohn, der ewige Sohn, der ewige Sohn beim Vater. Ich weiß deine Werke, dass du weder noch bist, weder kalt noch warm. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Freunde, ich darf euch etwas sagen. Kalt ist besser als lau. Es ist entschieden, das andere ist weder noch. Das lau, das heißt gottlos. Ein Gottloser ist kein Atheist. Ein Gottloser, Freunde, ist einer, der nur lose an Gott hängt. Wisst ihr, wenn ich da jetzt meinen schönen Knopf da umdrehe und damit spiele und drehe und spiele, plötzlich hängt er nur noch an einem Faden, an meinem schönen Sakko. dann ist dieser Knopf nur noch lose dran. Und kann jeden Augenblick kann der weg sein. Und diese Menschen hier, da in dieser Gemeinde, die waren in einer Gemeinde, meine Lieben. Das waren keine Atheisten, aber sie waren nur lose. Weder kalt noch warm, sondern lau. Und jetzt sagt der Herr, und weil du lau bist, werde ich dich aus meinem Munde speien. Und Freunde, das ist die Not, die wir haben in der heutigen Zeit. Die Menschen sind gottlos, nicht Atheisten, aber nur so lose, ja, so per Gelegenheit. Ach, man ist nicht ungläubig, nein, aber na ja, man ist eben ja bequem, man kann auch zu Hause sitzen und eine Predigt hören am Fernsehen, das ist heute möglich, und so ein bisschen Chips noch essen dabei, nicht wahr? Das ist bequem, das ist, und wir brauchen doch, ich habe darüber gepredigt, meine lieben Freunde, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen das Zusammensein, wir brauchen das Abendmahl, wir brauchen das gemeinsame Gebet, wir sind zusammen, weil es uns einfach zusammentreibt. Gemeinschaft der Heiligen, der Abgesonderten für Gott, ohne das geht es nicht. Plötzlich ist der Knopf weg, dieser Lose. Ach, welch ein Aufschrei, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist, weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und jetzt, meine lieben Freunde, jetzt sehen wir bei diesen Menschen eine vollkommene Überschätzung. Meine Lieben, sie wähnen sich reich. Sie sind satt, sie bedürfen nichts. Laodicea, Endzeit. Und der Herr warnt, ich komme bald. Meine Freunde, wir leben als echte Gotteskinder in einer Naherwartung. Weißt du, ein Jahr wird das letzte sein, ein Monat der letzte, ein Tag der letzte und dann ist der Herr da. Und ich wiederhole mich, Freunde, angenommen, wir erleben diesen Tag der Entrückung nicht, dann plötzlich ist unser Leben zu Ende. Meine Zeit ist in deinen Händen, Psalm 31. Mein Geschick, nicht Schicksal. Mit dem Schicksal haben wir nichts zu tun. Mein Geschick, mein ganzes Leben ist in deinen Händen, Freunde. Er hat uns gesehen vor Grundlegung der Welt und alle Tage, ich wiederhole mich, es sind auf sein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als derselben keiner da war. Stell dir vor, er hat dich nicht nur so geahnt, sondern er kennt dich. Er kennt dich mit Namen. Und das macht dich ruhig, du bist geborgen in ihm. Und dann haben wir die großartige Verheißung, in denen er das gute Werk begonnen hat, wird er es vollenden, eben auf den Tag seiner Zukunft. Freunde, ich habe gesagt, dass das Wort Metanoia, Buße, in einem Sendschreiben, in einem Diktat, in einem Brief vom Himmel nicht vorkommt. Ich lese jetzt im dritten Kapitel von Vers 7 an. Drittes Kapitel. Und da steht, dem Boten der Gemeinde zu Philadelphia schreibe. Philadelphia, Bruderliebe. Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Der zuschließt und niemand tut auf. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort behalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das ist die Bruderliebe. Freunde, jetzt in dieser Endzeit haben wir ein Gemisch von Laodicea und Philadelphia. Warum weiß ich das? Weil er dieser Gemeinde in Philadelphia auch sagt, ich komme bald. Es ist also auch eine Endzeitgeschichte. Ich komme bald. Also, ich weiß deine Werke. Freunde, er hat eine offene Tür gegeben. Niemand kann sie zuschließen. Aber das ist das Wunderbare. Diese Gemeinde hat das Wort behalten und hat seinen Namen nicht verleugnet. Das ist so was Wunderbares. Und ich lese jetzt in Vers 11. Ich kann leider Gottes nicht diese ganzen Briefe lesen. Ich müsste für jeden Abend einen Brief machen. Vielleicht tun wir das mal. Im Vers 11 steht eben jetzt, siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet? Das Wort Überwindung gibt es nicht im Griechischen. Da steht der Sieger Seiende. Wer in der Kraft des Herrn Sieger ist. Freunde, mit unserer Kraft können wir nicht Sieger sein. Aber seine Kraft ist in den Schwachen in uns mächtig. Und in seiner Kraft können wir überwinden. Das ist ein wunderbares Wort. Aber Freunde, der Sieger Seiende, du hast den Sieg Jesu in dir, in deinem Leben. Das ist das. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeilen in dem Tempel meines Gottes. Und er soll nicht mehr hinausgehen und will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, stellt euch mal vor, und den Namen des neuen Jerusalem. Laodicea oder Philadelphia? Laodicea ist absolut Endzeit, Trägheit, Lauheit, Fehleinschätzung, reich, satt. Dabei sind sie jämmerlich, arm, bloß, blind. Ja, wenn wir jetzt schon, meine lieben Freunde, in der Zeit von Laodicea leben, dann müssen wir sehen, wie wir zurechtkommen. Und ich möchte jetzt heute Abend dir Folgendes vorschlagen. Du kannst diese Diktate, diese Briefe aus dem Himmel auf verschiedene Art und Weisen lesen. Erstens einmal lokal. Diese Orte gibt es. Ich habe sie alle besucht. Ephesus. Dort sind die Österreicher, die ausgraben. Fantastisch, großartig. Ephesus. Laodicea. Als ich dort war, war es noch nicht ausgegraben. Man hat ein paar Säulen noch gesehen und ein bisschen etwas vom Amphitheater. Ganz in der Nähe ist eine andere Gemeinde gewesen. Heute heißt dieser Ort Pamukkale. Da sind die weißen Felsen da, aus Kalksteine, Kalkfelsen. Und aus diesem Hierapolis, so hieß es in der Bibel, Pamukkale heute, kommt ein heißes Wasser raus. Es dampft. Ich habe in diesem Wasser gebadet, geschwommen. Und dann unten Laodicea. Und Freunde, da kommt ein Bach von rechts da in diese Stadt da hinein. Und dann begegnet sich das heiße Wasser von Pamukkale, von Hierapolis, mit dem kalten Wasser, das jetzt da zu diesem Laodicea fließt. Und dann kommt es zusammen. Und dann ist es weder kalt noch warm. Dann ist es lau. Und Freunde, dieser Brief, den haben die in Laodicea verstanden. Und ganz in der Nähe ist auch Kolossea. Die Briefe, die haben sie dann gelesen, in der Gemeinde in Kolossea und dann in Hierapolis oben und unten in diesem Laodicea. Meine Freunde, da können wir uns vorstellen, diese Orte, diese Gemeinden hat es gegeben. Und dann nachher können wir wissen, dass diese Briefe zum Teil sogar historisch sind für die Kirche. Wisst ihr, Ephesus, die erste Gemeinde am Anfang, Apostelkirche, und dann geht das weiter bis eben in die Endzeit hinein. Und jetzt, was soll ich euch sagen? Meine Freunde, Ephesus, die Apostelkirche, die Apostelgemeinde. Ach, das war so eine fantastische Versammlung gewesen dort in Jerusalem. Da waren die zusammen alle Tage und sie haben zusammen gegessen und sie haben das Mahl genommen. Und sie waren in einer Erwartung, meine lieben Freunde. Er sollte kommen, der Herr, und sie wussten es. Und Freunde, sie wollten da nicht mehr groß etwas tun. Sie haben ihre Äcker verkauft und die Häuser, haben das Geld den Aposteln gebracht, die haben es verteilt. Sie waren in einer solchen Erwartung, meine lieben Freunde. Und was soll ich euch sagen? Er kam nicht. Er kam nicht. Und die Jahre gingen ins Land. Und er kam nicht. Und er kam nicht. Und ich weiß noch an diesen Mann, der zu mir kam und sagte, ach Herr Reichenbach, Sie reden von der Wiederkunft Jesu. Ach, ich habe das schon viel gehört und viele Jahre und immer hat man gesagt, er kommt und er kommt nicht. Sag ich, Bruder, wie alt bist du? Dann sagt er, 83. Dann sage ich, du, für dich kommt er sehr bald. Es ist kein halbes Jahr vergangen, ist er für ihn gekommen. Er ist gestorben, meine lieben Freunde. Und wisst ihr, so wie der Baum fällt, so liegt er. Aber er durfte noch Buße tun und den Herrn wirklich erwarten. Ich habe mich so gefreut, ich habe mit diesem Mann gebetet. Er war auch einer von denen, die gesagt haben, ja, ich war jung und bin alt geworden und ich habe immer gehört, er kommt und er kommt nicht. Und Freunde, das war jetzt das riesige Problem dieser Gemeinde der ersten Christen, der Urgemeinde. Er kam nicht. Es war eine wunderbare Gemeinde. Wunderbar. dem Boten der Gemeinde zu Ephesus schreibe. Da sagt er, da hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Das sind diese sieben Boten aus Kleinasien, die gekommen sind, um den Johannes zu besuchen. Der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Das sind diese sieben Gemeinden. Er ist mittendrin, Freunde, in den Gemeinden. Durch Jahrhunderte hindurch in der Kirche, in den Gläubigen, in den Versammlungen. Und er rühmt diese Gemeinde. Ich weiß deine Werke, ich kenne die. Und deine Arbeit, die waren fleißig, Freunde. Und deine Geduld. Und dass du die Bösen nicht tragen kannst. Und hast geprüft die, so da sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner erfunden. Du verträgst. Und hast Geduld, stellt euch mal vor. Zweimal steht da in diesem Brief, hast Geduld. Ja, fantastisch. Eine herrliche Gemeinde. Hast Geduld. Und um meines Namens willen arbeitest du und bist nicht müde geworden. Alles toll. Und jetzt kommt's. Aber ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Freunde, und das ist so ein unwahrscheinlich wichtiges Wort, wisst ihr, Freunde. Ja, wir können auch in der Gemeinde sein, wir können alles Mögliche tun. Vielleicht sind wir tatsächlich Salz der Erde und Licht, weil der Herr uns anstrahlt. Alles wunderbar. Aber meine Freunde, wir sind in der Gefahr drin, die erste Liebe zu verlassen. Ja, er kommt ja nicht. Es geht so lang. David sagt einmal, ich bin jung gewesen und alt geworden. Freunde, wir alle, wir waren einmal jung. Viele sind älter geworden, alt geworden. Halte, was du hast. Philadelphia, dass niemand deine Krone raube. Mach, dass deine Geistseele Nahrung bekommt. Freunde, Nahrung. Du brauchst Gottes Wort. Das muss reichlich wohnen bei dir. Du darfst singen in deinem Herzen. Du brauchst nicht einmal musikalisch zu sein. Wir singen in unseren Herzen. Freunde, das ist eine Bewegung in uns drin. Dieses Loben, dieses Preisen, diese Schwingung. Wir sind alles Schwingungsmenschen, Freunde. Wir schwingen. Wir sind in ihm leben, weben wir. Wir bewegen uns, in ihm sind wir. Wir leben und weben in ihm. In diesem Herrn drin. Er ist ein Lebenselement. In ihm drin. In ihm lebst du. Freunde, ich erinnere mich, ich wollte ein Ehepaar besuchen und dann war nur der kleine Hansli da. Und er hat sich gefreut, dass er mich sah. Er sagte, Onkel, 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 komm rein, komm rein. Meine Eltern sind zwar nicht da, aber Onkel, komm rein. Ich habe ihn immer gesehen, wieder in der Kinderstunde ab und zu. Und jetzt kam ich rein und dann hat er mir da so dieses Gefäß da gezeigt, so eine runde Glaskuppel da. Und da drin war ein kleiner Fisch, ein Goldfisch. Und er sagt, schau mal, Onkel, das ist mein Fisch. Und zack, hat er da hineingegriffen und dann hat er den Fisch in der Hand und dann hat er mir den Fisch unter die Nase gehalten. Und ich sage, du hör mal, tu den Fisch sofort wieder ins Wasser. Das ist sein Lebenselement, sonst stirbt er. Freunde, Jesus ist unser Lebenselement. Er ist unser Kyrios, unser Allherrscher. In ihm leben, weben und sind wir. Wir nehmen das Abendmahl. Durch das Brot und durch den Wein kann er Gestalt in uns ergreifen. Er wächst. Der Vater und der Sohn kommen und machen Wohnung in uns. Und Freunde, er muss wachsen und zunehmen bis zum vollkommenen Mannesalter. Das bedeutet, plötzlich kannst du sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das wäre eine tolle Sache. Aber da sind die meisten noch weit entfernt. Und ich sage, Herr Jesus, hilf mir, dass ich nicht nur predige, sondern, ach meine Lieben, ich predige jede Predigt mir selber. Ich möchte wachsen, zunehmen, mehr Frucht bringen. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest, nicht verlassen hast, nein. Nicht verlassen wirst, nein. Verlässest jetzt. Wir sind immer wieder dabei, Freunde, diese erste Liebe zu verlassen. Und deshalb, Philadelphia, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Das ist so wichtig, Freunde. Ja, ich möchte jetzt wieder zurückgehen. Ich möchte zurückgehen, meine Freunde, zu Laodicea, weil das unsere Zeit ist, in der wir leben. Ja, was sollen wir tun? Wir leben jetzt einmal in dieser Zeit. Wisst ihr, Freunde? 1945, da war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und das war eine Katastrophe. Der Führer, der war tot. Sehr viele haben sich das Leben genommen. Und ich habe auch einen Mann gekannt, der hat mir gesagt, weißt du, für mich ging die Welt unter. Ich habe so geglaubt an den Führer, jetzt ist er tot. Dann wollte ich mir das Leben nehmen. Und dann kam ich in die amerikanische Gefangenschaft. Und dann haben Menschen mir geholfen, dass ich mich wieder fangen konnte. Dann ist er gläubig geworden. Meine Freunde, und dann kam eine Zeit der Erweckung. Die Menschen hatten kaum zu essen, es war Hunger. Wenig zu heizen. Es kamen die Gläubigen zusammen, Freunde. Da war ein Pfarrer Wilhelm Busch, der Tausende von Menschen zusammenbrachte und Jesus verkündigte. Da waren andere Evangelisten. Das ist alles vorbei. Jetzt haben wir Wohlstand. Es geht uns gut hier da in Westeuropa. Das ist also fein in der Schweiz, auch wir. Sowieso ein Schlaraffenland. Seit Napoleon keinen Krieg mehr, nicht wahr? Und jetzt werden wir träge. Bequem. Freunde, Evangelisationen. Ich weiß noch hier in dieser Stadt große Evangelisationen, die Wochen dauerten, einmal sogar 3 Monate. Hier sind ein paar, die sich noch erinnern. Im Zelt, Zeltevangelisation, da kamen die Menschen. Freunde, die Gläubigen, die waren natürlich da. Die kamen von der Arbeit, die haben schnell sich ein bisschen gewaschen und Kleider angezogen und sofort im Zelt, dann haben sie gesungen im Chor. Da war Leben, meine lieben Freunde, wo sind wir gelandet? Wir müssen froh sein, wenn die Leute kommen, um den Stuhl anzuwärmen. Man muss sie praktisch noch holen mit dem Auto. Das ist die ganze Not. Und deshalb habe ich euch gesagt, Gottes Kinder, wir werden zweimal staunen. Einmal, wenn wir Menschen nicht finden, von denen wir sicher waren, sie sind da in der Ewigkeit. Und andere, von denen wir dachten, dass die nie dabei sind, die sind dann da, Freunde. Wir werden staunen. Laodicea, weder noch, weder heiß noch kalt. Ha. Nicht gottlos, nicht atheistisch, aber kein Leben mehr. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesus. In ihm leben wir. Das ist so etwas Wichtiges. Also ich bin wieder in Laodicea jetzt. Was tun wir? Was müssen wir tun? Meine Lieben, ich lese jetzt hier im dritten Kapitel von Vers 20 an. Da steht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Meine Gotteskinder, das ist jetzt, das ist das Du. Du und er allein. Er klopft an deine Herzenstür, mein Bruder, meine Schwester. Wenn du aufmachst, dann wird er einziehen. Und dann wird er mit dir das Abendmahl feiern. Weißt du, er und du ganz allein. Das ist das geistliche Abendmahl. Da wirst du erquickt. Ich denke an die Brautseele, an die Sulamit im Hohelied. Das ist das Lied der Liebe im Alten Bund. Dann sagt sie, er führet mich in den Weinkeller. Und seine Liebe ist sein Panier über mir. Meine lieben Freunde, der Wein, das Symbol der Freude. Ich habe euch gesagt, wir sind im Zeitalter der Gemeinde, aber wir sind in der Zeit des Heiligen Geistes. Und deshalb frage ich dich, wie ist es mit der Frucht des Heiligen Geistes in dir? Er möchte dich laben, dir helfen. Er möchte mit dir das Abendmahl feiern. Du und er ganz allein. Dieses geistliche Abendmahl, da kannst du auftanken, da bekommst du neue Kraft, da kommst du in die Freude, in die jubelnde Liebe des Heiligen Geistes hinein, Freunde. Das ist es. Ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlässest. Meine lieben Freunde, es ist ganz, ganz ernst. Hörst du sein Klopfen? Wer überwindet, da ist wieder der Sieger Seiende. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Stuhl zu sitzen. Stellt euch mal vor, auf dem Stuhl Jesu. Und er ist der Sohn Davids. Er steigt auf den Thron Davids. Und du wirst mit ihm auf seinem Stuhl sitzen. Ist das nicht fantastisch? Und er sagt jetzt, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Jesus ist noch nicht auf seinem Stuhl. Er sitzt noch beim Vater auf dessen Thron, auf dessen Stuhl. Und jetzt kommt der Tag, wo er auf dem Stuhl Davids sitzt. Und dann darfst du mit ihm auf seinem Stuhl sitzen, so wie er jetzt auf dem Stuhl seines Vaters sitzt. Und jetzt kommt da ein ganz interessanter Satz. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und das ist der Grund, damit du eigentlich jeden diktierten Brief für dich ganz persönlich lesen sollst. Jawohl, es gab örtliche Gemeinden, die hat es gegeben, meine lieben Freunde. Und wir haben sogar diese Kirchengeschichte. Wir sehen dann die Märtyrerkirche, meine Lieben. Und wir sehen dann die Kirche, die von denen wird gesagt, sie leben, aber sie sind tot und so weiter. Ich könnte jetzt das natürlich ausbreiten für euch, die ganze Sache. Aber ich müsste für jeden Brief einen Abend haben. Aber meine Lieben, jetzt sind wir in dieser Endzeit. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es geht um dich ganz persönlich und sonst um gar nichts. Um dich. Und er will mit dir ganz persönlich das Abendmahl feiern. Mit dir. Und du mit ihm. Ha, ich komme aus dem Französischen, Freunde. Das ist ein Rendezvous. Ein Rendezvous mit dem Herrn. Du triffst ihn. Du erlebst ihn. Das ist so etwas Kostbares. So etwas Wunderbares. Wer überwindet? Der Siegerseiende. Ja, über was denn? Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, Freunde. Du kannst dich nicht frei machen. Hat gar keinen Wert. Bete, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Er bringt dich in sich hinein. Das ist so etwas Kostbares. Meine lieben Gotteskinder, ich habe mir einen Vers aus der Bibel abgeschrieben, weil ich ihn nicht aufschlagen will. Ich will ihn euch vorlesen. Das ist jetzt mein Schluss, pass auf. Freuet euch in dem Herrn. Auf allen Wegen. Und da steht, freuet euch en Kyrios. Das ist griechisch, jawohl, in ihm drin, Freunde, in ihm drin. Ich kann ja nicht sagen, ich habe mich in meiner Großmutter gefreut. Das würde angestrichen vom Lehrer, nicht wahr? Aber Freunde, hier steht es, freuet euch en Kyrios, in dem Herrn drin. Er ist dein Lebenselement wie das Wasser für den Fisch, von dem ich euch schon gesprochen habe. Freuet euch in dem Herrn auf allen Wegen. Und abermals sage ich, freuet euch. Ein Gebot. Und jetzt möchte ich dich einmal fragen, hör mal, mein Bruder, meine Schwester, wie steht's mit deiner Freude? Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen. Lind. Das ist das Gegenteil von gepfeffert, ne? Lind. Aber wisst ihr, Freunde, dieses Wort Lindigkeit, das ist ein altdeutsches Wort, man braucht das kaum. Ich bin diesem Wort nachgegangen. Und jetzt will ich euch einmal lesen, was dieses Wort wirklich heißt. Es heißt, eure Nachgiebigkeit. Freut euch, Enkyrios, in dem Herrn, auf allen Wegen. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Lindigkeit, eure Nachgiebigkeit, das ist der Gedanke von diesem altdeutschen Wort. Lasset kund sein allen Menschen. Freunde, Philipper 4, Vers 4. Und jetzt kommt da noch ein ganz kleiner Satz. Und den sage ich jetzt zum Schluss. Der Herr ist nahe. Amen. Der Herr ist nahe.